Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich darf hier in Hannover die Klinik für Gastroenterologie leiten. Und ich freue mich wirklich sehr, heute mit meinem alten Freund, den Privatdozenten Dr. Sven Pischke aus Hamburg plaudern zu dürfen. Sven Pischke ist in der ersten medizinischen Klinik und Poliklinik im Zentrum für Innere Medizin am UKE in Hamburg oberärztlich tätig. Und Sven Pischke steht in Deutschland für Klinik, Forschung, alles um die Hepatitis E-Virusinfektion. Und das ist das Thema, um das es heute geht. Erstmal herzliche Grüße nach Hamburg und danke, Sven, dass du Zeit hast, mit mir heute zu plaudern.
Ja, lieber Heiner, ich freue mich sehr, dass wir darüber plaudern können. Das ist ja ein wichtiges Thema, auch für unsere Zuhörer. Und ich hoffe, wir werden spaßige Sachen herausarbeiten.
Ja, da bin ich mir sicher. Ich kann vielleicht mal kurz zur Einleitung sagen, der Sven Pischke hat seine Facharztausbildung hier an der Medizinischen Hochschule in Hannover damals bekommen. Wir beide haben hier zusammengearbeitet und haben 2008 so ein Paper aus Frankreich gelesen, wo die ersten Fälle einer chronischen Hepatitis E-Virusinfektion bei Nieren- und Lebertransplantierten Patienten beschrieben wurden. Und Sven und ich haben das erst nicht geglaubt und haben dann aber da nachgeforscht. Und dann hat er hier in Hannover eine ganze Serie von Arbeiten zur Hepatitis E bei verschiedenen transplantierten Kohorten durchgeführt, ist dann nach Hamburg gegangen und hat dort den Schwerpunkt Hepatitis B weiter ausgebaut. Sven, ich würde mit dir gerne eine Reise durch so eine Hepatitis E-Virusinfektion bei Patienten mal virtuell durchspielen. Wenn sich bei euch jetzt ein Patient zur Abklärung von erhöhten Leberwerten vorstellt und dazu gehört natürlich jetzt eine Abklärung auch der Hepatitis E-Virusinfektion, was sollen die denn testen? Umgekehrt, wenn jetzt draußen bei einem Kollegen im Krankenhaus oder in der Praxis ein Patient auftaucht, was forderst du an? Welche Teste brauchen die in der RNA? Reicht Serologie, IgM, IgG? Wie geht das mit der Diagnostik der Hepatitis E in Hamburg?
Also ich sitze ja so ein bisschen im Elfenbeinturm hier am UKE in einem MVZ. Daher mache ich eigentlich immer gleich bei Verdacht auf Hepatitis E, bei unklar erhöhten Leberwerten, eine Hepatitis E-PCR. Und das ist ja seit über einem Jahr auch eine Kassenleistung. Und darum ist das nicht mehr so das Problem wie früher, wo man sich überlegen musste, stelle ich die Kosten dem Patienten in Rechnung oder mache ich sonst was. Heutzutage ist das eine Kassenleistung. Und darum ist es kein großes Problem und darum mache ich das so.
Und das gilt auch für jeden Allgemeinmediziner, für jeden Gastroenterologen weltweit?
Das gilt auch für jeden Allgemeinmediziner, jeden Gastroenterologen. Das ist eine richtig reguläre Kassenleistung. Aber nach wie vor wird ja häufig noch das IgM gemacht, um die akute Infektion zu zeigen. Und das ist ja auch durchaus adäquat bei Immunkompetenten. Bei Immunsupprimierten kann das IgM falsch negativ sein und dann macht natürlich die PCR Sinn. Aber ich habe das gerade gestern, weil ich auf Vorbereitung auf den heutigen Talk, den wir hier führen, mit einem Doktoranden von mir durchgesehen und bei 300 Hepatitis E-Patienten, die wir gestern durchgescreent haben in der Datei, ist es so, dass bei Immunkompetenten das IgM eigentlich zuverlässig ist und eine Aussage ermöglicht. Und du eigentlich bei Immunkompetenten nicht auf PCR testen musst, was ich natürlich hier in meinem Elfenbeinturm anders mache.
Und was ist mit dieser IgG-Testerei? Also macht eine Testung auf Anti-HEV-IgG überhaupt Sinn?
Naja, das ist ganz interessant. Wenn man dann Patienten hat, die IgM positiv sind und IgG negativ, auch das haben wir uns gestern bei der Auswertung angesehen, dann kannst du natürlich mutmaßen, dass die vielleicht die frischere Infektion haben als die, die IgG negativ sind und IgM positiv. Aber im wirklichen echten Leben für einen Hausarzt oder für einen Gastroenterologen, der jetzt nicht Forschung damit machen will, sondern das einfach wissen will, hat mein Patient eine Hepatitis E, muss man eigentlich nicht IgG bestimmen. Das machen wir hier und das ist ganz interessant und die Labore empfehlen das natürlich, weil es Kosten bringt, aber muss man eigentlich nicht.
Okay, und jetzt letzte Frage. Wenn ich jetzt sage, immunkompetenter Patient, ich mache IgM als einzigen Test, der ist negativ. Muss ich dann noch eine PCR nachschieben oder warum nicht gleich PCR?
Beim Immunkompetenten musst du eigentlich nicht die PCR nachschieben, wie wir es hier rausgefunden haben. Beim Immunsupprimierten kann das IgM aber falsch negativ sein. Viele Labore bieten aber heute bei der PCR an, dass sie die nicht nur qualitativ machen, sondern auch quantitativ. Und das ist natürlich eigentlich ganz schick für dich als Gastroenterologen, weil wenn du siehst, dass der eine sehr hohe Viruslast hat, du bist ja als Gastroenterologe auch in einer gewissen Verantwortungsposition. Wenn du jetzt weißt, gerade letzte Woche hatte ich wieder einen, der ist Koch und der hat eine sehr hohe Viruslast, dann sehe ich das schon meine Verantwortung gegeben zu sagen, jetzt haben sie ein Berufsverbot oder ich schreibe sie krank, je nachdem wie die soziale Situation des Patienten ist. Und dann eine PCR aus dem Stuhl zu machen, ist, finde ich, meine unbedingte Pflicht und Verantwortlichkeit. Und das würde ich für einen Gastroenterologen auch unbedingt sehen. Ob für einen Hausarzt, Allgemeinmediziner, jetzt diese Verantwortlichkeit so steht, weiß ich nicht. Aber in unserer Branche, finde ich, wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber den Gesundheitsämtern.
Okay, klare Aussagen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich einen Patienten rausgefischt, der kommt mit erhöhten Leberwerten, der ist IgM-positiv. Lebt vielleicht in der Familie und jetzt fragt er mich, was muss ich denn jetzt zu Hause machen? Muss ich mich isolieren? Muss ich mich einschließen? Wie ist das mit der Übertragung auf der Toilette? Wie ist das mit dem Geschlechtsverkehr? Was soll ich denn jetzt tun? Großes Drama.
Ja, ich sage immer zu den Patienten, obwohl das Hepatitis-Virus heißt und andere Hepatitis-Viren durch Geschlechtsverkehr übertragen werden, spielt die Übertragung auf geschlechtliche Art und Weise, wie wir letztes Jahr in einer Studie zeigen konnten, bei Immunkompetenten keine Rolle und Immunkompetente können es nicht an andere auf geschlechtliche Art und Weise weitergeben. Beim Immunsupprimierten ist das prinzipiell möglich. Wir haben aber selten die Situation, dass ein Immunsupprimierter einen Geschlechtspartner oder eine Geschlechtspartnerin hat, der oder die auch immunsupprimiert ist, so dass es da eher vernachlässigbar ist. Okay. Ich kenne jetzt einen Immunsupprimierten, der sagt, seitdem er das hat, chronisch infiziert ist, besteht seine Frau auf Kondomen. Das liegt an der Studie von dem Pischke. Das tut mir auch ein bisschen leid für ihn, aber so ist die Welt.
Aber jetzt nochmal die Frage. Ihr habt ja publiziert, dass Hepatitis E-Viren auch insbesondere in Spermienflüssigkeit nachweisbar sein kann. Ist das jetzt eine, sagen wir mal, eine nette Story, die man gut publiziert kriegt? Aber du hast mir eben gesagt, spielt eigentlich gar keine Rolle.
Es spielt eigentlich keine Rolle, weil die Geschlechtspartner oder Partnerinnen von den Immunsupprimierten häufig nicht immunsupprimiert sind in der Regel. Und für die Immunkompetenten spielt es überhaupt keine Rolle. Und wir haben Untersuchungen zusammen mit einer chinesischen Arbeitsgruppe gemacht, anhand von Kaninchen, die das dann vaginal injiziert bekommen haben, wo man gesehen hat, dass das eigentlich nicht relevant aufgenommen wird und kein relevantes Risiko darstellt für Frauen und auch nicht für Männer.
Okay, das ist jetzt schon mal eine gute Nachricht. Aber jetzt bin ich vielleicht junger Familienvater, junge Mutter. Was mache ich denn mit meinen Kindern, wenn ich mit denen kuscheln will abends?
Genau, genau. Das grundsätzliche Hygienerisiko zu Hause muss vernünftig eingeschätzt werden. Und da muss man Folgendes sagen. Wir haben jetzt mehrere Untersuchungen dazu in den letzten Monaten gemacht und dabei ganz interessante Sachen rausgefunden, die noch nicht veröffentlicht sind. Das eine ist, Angestellte aus der Pflege, die mit Patienten Kontakt haben und auch mit Stuhlkontakt haben, haben verglichen mit Angestellten hier bei uns am UKE, zum Beispiel aus der Verwaltung, ein deutlich signifikant erhöhtes Risiko zu Anti-HIV zu serokonvertieren. Und das, obwohl die Angestellten aus der Pflege viel häufiger, auch signifikant häufiger, als Angestellte aus der Verwaltung Vegetarier sind, also mit Schweinefleisch, dem Hauptübertragungsweg, weniger zu tun haben. Das zeigt, so ganz harmlos ist der Kontakt mit dem Ausscheider, mit dem Patienten und mit dem Stuhl eben halt nicht. Ich sag immer zu meinen Patienten, wenn ihre Nachbarin bei ihnen an der Tür klingelt und sagt, meine Toilette ist kaputt und ihre Nachbarin ist eine 80 Jahre alte Lady mit einer rheumatoiden Arthritis, Dann sagen Sie, vielleicht benutzt er heute die Toilette von jemand anders. Oder Sie nehmen einmal Domestos, ohne jetzt Werbung zu machen. Oder Sie wischen einmal die Toilette ab. Wir haben nämlich rausgefunden, indem wir Toilettenabstriche von Patienten mit Hepatitis E gemacht haben, dass es an der Türklinke der Toilettentür, am Wasserhahn und am Spülungsdrücker eigentlich nur in extrem niedrigen Viruslasten und kaum gefunden wird. Auf der Toilettenbrille konnten wir es in etwas höheren Viruslasten nachfinden, aber ich rede jetzt immer noch über Viruslasten, die alle im unter 100 pro Abstrich waren, sag ich mal, niedrige Viruslasten, von denen kaum ein Infektionsrisiko ausgeht.
Okay, Sven, also das sind ja interessante Erkenntnisse. Erstens, dass Verwaltungsmitarbeiter am UKE und ja. Pflegepersonal unterschiedliche Frequenzen von Vegetarismus haben.
Ja.
Das wusste ich auch nicht. Aber jetzt auf die, jetzt haben wir vielleicht sehr vorsichtige Menschen. Du hast gesagt, da gibt's vielleicht minimalste Spuren von Viren auf Griffen, auf anderen Sachen. Jetzt will ich das desinfizieren. Der Patrick Behrendt hier bei uns aus Hannover hat ja mit dem Herrn Steinmann aus Bochum, die haben ja gezeigt, dass so die klassischen alkoholischen Desinfektionsmittel gar nicht wirken gegen Hepatitis E-Viren. Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich wirklich besonders sorgfältig sein will und meine Toilette ganz sauber halten will oder andere Sachen? Was empfiehlst du den Leuten, wenn die klassischen Desinfektionsmittel gar nicht wirken?
Ja, ich finde, wir sind ja alle nicht nur Wissenschaftler, wir sind ja auch Ärzte. Und wir wollen unsere Patienten ja beruhigen. Und da ich die Patienten beruhigen will und da das Risiko nicht relevant ist, sage ich zu denen immer, dann wischen Sie es ab, nehmen Sie Desinfektionsmittel, obwohl wir wissen, dass es nicht optimal hilft, oder nehmen Sie Wasser und wischen Sie es mit einem feuchten Lappen ab. Ich sag das denen hauptsächlich, um die zu beruhigen. Und ich sag denen auch immer, weil ich schon weiß, ich kann das nämlich antizipieren, was du gleich fragst. Du sagst, was ist die, wenn die Nachbarin von gegenüber klingelt und das ist eine junge, schwangere Frau. Und da sag ich immer, eigentlich sag ich, ist das irrelevant, weil der Genotyp 1, den wir in den Tropen haben, 2 und 4, die bei Schwangeren Probleme machen können, hier in Deutschland so gut wie nie vorkommen. Aber ich sag immer, niemand von uns möchte sich später nach einer Geburt anhören, irgendwas bei dem Kind ist nicht in Ordnung, es hat 3 Ohren oder so. Und das liegt daran, weil ich mal diese Hepatitis E kontaminierte Toilette benutzt habe. Darum gehen Sie doch auf Nummer sicher und sagen Sie der Schwangeren auch, sie kann eine andere Toilette benutzen oder machen Sie irgendwas.
Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Nebenbotschaft, die Sven Pischke hier macht. Nochmal, was wir alle mal gelernt haben, fulminantes Leberversagen, Hepatitis E in Indien erworben. Ja, das gibt es dort wirklich, aber in Deutschland der Genotyp 3, den wir über Schweinefleisch am häufigsten übertragen bekommen, das macht bei Schwangeren keine fulminante Hepatitis. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, um auch die Schwangeren zu beruhigen. Sven, jetzt so ein bisschen weiter die Patientenreise. Jetzt haben wir diesen IgM-positiven Befund. Der Patient hat erhöhte Leberwerte, was weiß ich, GPT 700, GOT 300. Billy ist nicht wesentlich erhöht. Was sagst du dem Patienten? Abwarten? Muss ich das jetzt irgendwie alle 2 Tage kontrollieren, die Transaminasen? Auf was muss man achten an Symptomen? Wie geht's weiter? Was empfiehlst du dem Patienten?
Also ich frage grundsätzlich jeden Patienten nach neurologischen Auffälligkeiten, nach Schulterschmerzen, weil es neurologische Erkrankungen geht, die damit einhergehen und die auf Standardschmerzmittel völlig inadäquat ansprechen.
Stopp, das musst du uns nochmal erklären. Ja. Also wir reden doch jetzt von Hepatitis-Virus. Was hat das jetzt mit den Schultern zu tun?
Es ist eben ein Virus, was auch extrahepatische Manifestationen machen kann. Und von einer Kohorte von 300 Patienten, die wir hier am UKE hatten, haben 21 extrahepatische Manifestationen gehabt. Das waren 4 mit neurologischen Beschwerden, einer mit einer Glomerulonephritis und die anderen hatten alle Arthralgien. Also, dass die Arthralgien haben, ist im Prinzip das Häufigste. Das kennen du und ich ja auch noch von früher, von Hepatitis A wie Anton. Aber das gibt's bei E halt auch verhältnismäßig häufig. Und da habe ich die Beobachtung gemacht, aber das ist keine Studie, ist nur eine Beobachtung. Die sprechen auf Acoxia, also COX-2-Inhibitoren, eigentlich ganz gut an mit den Arthralgien. Während bei denen mit diesen Schulterschmerzen liegt eine eigenständige neurologische Erkrankung dahinter, die heißt neuralgische Schulteramyotrophie, und die spricht eigentlich auf überhaupt gar nichts vernünftig an, außer auf Cortison und komischerweise auf Pregabalin, also Lyrica. Damit kriegt man die Schmerzen auch einigermaßen gedämpft, aber nicht mit Carbamazepin.
Und sind das auch Schmerzen oder auch Lähmungen?
Das sind Schmerzen, das sind auch Lähmungen, die können den Armen im Prinzip Painful Arc nicht über die Horizontale hinaus erheben. Und die haben, und das ist ganz charakteristisch, weil viele andere Schulterpatientenschmerzen haben auch Schulterschmerzen, die haben auch diese Hyperästhesien und Taubheitsgefühle. Im Prinzip ist das das entscheidende diagnostische Kriterium für die neuralgische Amyotrophie.
Und geht das irgendwann wieder weg?
Schrecklich. Ich habe ganz viele, auch junge Patienten im Berufsleben, wo das teilweise ein halbes Jahr oder länger dauert. Ich habe aber noch keinen gehabt, wo ich dann nicht mit einer Reha erreicht habe, dass es sich zumindest subjektiv besserte. Selbst bei ganz jungen Menschen kann das schwere Verläufe machen, die ein Jahr oder so den Beschwerden machen, sehr traurig und auch im Berufsleben sehr einschränkend. Und die schicke ich dann häufig schon zur Reha, ja.
Aber jetzt nochmal, was macht denn die Nerven kaputt? Ist das die Immunantwort gegen Nerven oder ist das direkt das Virus, sich da irgendwie vermehrt und die Nervenzellen kaputt macht?
Das ist eine super gute Frage. Wir konnten anhand von Ultraschalluntersuchungen zeigen, dass es wirklich die Schwellung des Nerven ist, die hier das Entscheidende ist bei dieser Form der neuralgischen Amyotrophie. Und ich habe den Verdacht, aber das ist nur meine Meinung, dass es die Immunantwort gegen das D-Nerven ist, die überschießend dazu führt. Und dazu komme ich, weil die Viruslasten bei diesen Patienten häufig sehr niedrig sind. Mhm. Ich weiß aber, dass an anderen Zentren bei hoher Viruslast auch gerne in der Situation mit Ribavirin behandelt wird. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht und noch nie machen müssen bei einer neuralgischen Schulteramyotrophie, weil meine Patienten bisher immer alle niedrige Viruslasten hatten.
Okay, aber das ist ja eine berechtigte Frage. Ich selber, du weißt, hatte ich vor einigen Monaten auch einen Patient, der in der akuten Hepatitis E-Phase genau mit diesen Symptomen kam und der mich direkt fragte, das ist eine Virusinfektion? Ja. Ihr habt publiziert, dass es ein Mittel gegen diese Virusvermehrung gibt. Das ist Ribavirin. Warum gibst du mir das jetzt nicht? Fragte er mich in der Akutphase. Und selbst wenn das nur wenig Virus ist, was könnte er denn falsch machen?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ribavirin ist dafür ja in Deutschland nicht und überhaupt nirgends zugelassen. Und das ist im Prinzip ein Off-Label-Use. Natürlich könntest du jetzt an die Kasse schreiben. Und das mache ich bei den chronischen ja auch, aber wenn du das bei den akuten machst, bis die Antwort von der Kasse da ist, bist du natürlich in einer schwierigen Lage. Und das ist auch nicht durch die ESEL-Guideline abgedeckt. Das heißt, du bist hier schon in einem Graubereich.
Aber jetzt mal unabhängig von Kosten, das kann man ja sagen, zahle ich selber, ja. Ich will jetzt nicht lebenslang mit einer gelähmten Schulter rumlaufen, das ist es mir wert, ein paar hundert Euro zu investieren, kostet ja auch nicht die Welt. Würdest du das den Kollegen draußen jetzt empfehlen dürfen wir
es
nicht, aber
nein, ich würde es gar nicht machen anstelle der Kollegen draußen. Sowohl, weil die vor dem Regress Angst haben müssten, als auch, weil die natürlich, wenn es dann zu Nebenwirkungen wie Anämie etc. kommt, in einen Strudel reingekommen, der wiederholte Vorstellungen des Patienten macht und auf keinen Fall mit zwei Terminen erledigt ist. Und das ist für eine Praxissituation eine Katastrophe. Solche Patienten würde ich immer in spezialisierte Zentren schicken.
Okay. Jetzt nochmal ganz kurz so Check-up. Jetzt habe ich meinen Patienten mit akuter Hepatitis. Er hat glücklicherweise keine neuralgische Schulteramyotrophie. Du hast eben angedeutet, ein bisschen Niere kann sein. Was gibt's denn alles an Fällen? Von Pankreatitis bis Colitis, andere Dinge. Wenn du das mal ganz kurz stichwortartig sagst, wo muss man einfach mal hingucken?
Ja, das ist super interessant. Die tropischen Fälle, die sind mit Pankreatitis assoziiert und die sind auch mit Cholezystitis und solchen Sachen assoziiert. Das spielt bei unseren Genotyp 3 Infektionen keine Rolle, während unsere Genotyp 3 Infektionen mit immunologischen, nephrologischen und neurologischen Krankheitsbildern assoziiert ist, was ganz komisch bei den tropischen keine Rolle spielt. Ob das daran liegt, an so einem Aufmerksamkeitsphänomen, dass man vielleicht in den Tropen gar nicht so sehr darauf achtet. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Kollegen eigentlich auch sehr gut sind und die Studien auch teilweise sehr seriös gemacht sind. Ich glaube, es liegt an den Genotypen. Also wir müssen hier hauptsächlich auf neurologische, immunologische, hier ist insbesondere die Kryoglobulinämie zu nennen, was wir ja von Hepatitis C von früher noch kannten, und auf renale Komplikationen achten. Renale Komplikationen, da gab es vor anderthalb Wochen dieses Durchbruchpaper, wo die Kollegen aus Lausanne gezeigt haben in Nature Communications, dass es Immunkomplexe mit dem IgA, mit einem Protein, das vom Hepatitis E-Virus hergestellt wird, dem sogenannten ORF2, in Kombination Glomerulonephritiden auslösen können. Der Haken an dem Paper war, es war ein einziger Patient und er war nierentransplantiert, sodass man sagen muss, die Allgemeingültigkeit ist so ein bisschen schwierig. Wir haben, und das wird dich freuen, weil so haben wir früher auch Forschung gemacht, man sieht was und man forscht nach, kann das stimmen und hinterfragt das. Wir haben 73 Patienten mit Glomerulonephritis genommen, aber immunkompetente Leute haben die getestet. Keiner von denen war PCR-positiv und die IgG-Seroprävalenz unterschied sich nicht von altersentsprechenden Kontrollen, sodass ich sagen muss, Glomerulonephritis, ja, kann passieren bei chronisch Infizierten, aber dass das jetzt regelhaft ein Problem ist oder im größeren Rahmen, würde ich jetzt erstmal negieren.
Okay, jetzt noch zwei, drei Fragen zum Schluss, Sven. Erstens, die chronischen Infektionen bei den zum Beispiel transplantierten Patienten, die tragen jetzt länger Virus mit sich rum. Haben die häufiger auch dann extrahepatische Manifestationen oder ist das ein Immunphänomen, das in der akuten Hepatitis E auftaucht und bei den chronischen gar nicht so die Rolle spielt?
Das habe ich auch gestern ausgewertet, sowohl mit dem Lennart Quoker, dem einen Doktoranden, als auch mit Frau Sveta Chaliseri, einer anderen Doktorandin. Und das Erstaunliche ist, dass man keinen Unterschied findet, sowohl bei den Immunsupprimierten als auch bei den Immunkompetenten findet man solche Phänomene. Was für uns jetzt wirklich überraschend war, war, dass die neurologischen Probleme bei Immunsupprimierten teilweise sehr lange überdauern können, nachdem die Infektion ausgeheilt wurde. Wir wissen noch nicht so ganz die Wertigkeit davon einzuschätzen.
Okay, zweite Frage. Wenn ich jetzt einmal eine Hepatitis E hatte, habe das ausgeheilt, dann können ja Antikörpertiter auch abfallen. Und selbst in Anwesenheit eines Antikörpertiters, hast du ja auch mal publiziert, ich glaube für einen herztransplantierten Patienten, wer dann eine Transfusion bekommen hat, dass er sich trotzdem wieder infizieren kann. Also, wenn du das nochmal allen sagst, wie häufig hast du Reinfektionen gesehen und sind die vielleicht weniger symptomatisch? Sollen ausgeheilte Patienten, die mal einen symptomatischen Verlauf hatten, vielleicht dann auch auf Schweinefleisch verzichten? Oder sagen die, ich habe es ja einmal durchgemacht, jetzt kann ich Mett essen, so viel ich will?
Ja, das heißt hier Gastrogeplauder, also werde ich das jetzt mal erzählen. Professor Wedemeyer und ich, wir hatten eigentlich einen sehr schönen Tag und auch einen sehr schönen Abend vor ein paar Jahren in Berlin mit Professor Kudrow aus Indien. Und da hat der Kudrow uns vorgerechnet und wir saßen beide da und hingen an seinen Lippen, dass es immer circa 20 Jahre sind zwischen einem Hepatitis E-Outbruch in einer Region Indiens und dem nächsten Hepatitis E-Outbreak. Und dass der Grund dafür ist, dass es 20 Jahre dauert, bei einer Re-Serokonversionsrate von 1%, bis man mit dem nächsten Outbreak rechnen kann. Das hat er epidemiologisch erklären können. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in diese Geschichte. Aber in der Tat ist es so, dass wir von Hunderten Blutspendern hier am UKE, die hier Blut gespendet haben, keinen einzigen hatten, der in der Probe vor der HEV-PCR-positiven Blutspende IgG-positiv war. Sie alle hatten die De Novo-Infektion, als wir sie detektiert haben. Und das zeigt, dass die Reexposition, wenn ich wieder Mett esse oder wieder mich in Kontakt bringe, so kurz verläuft, dass wir sie hier im Rahmen des Screenings nicht finden, weil die Leute ändern nicht ihre Ernährung von 0 auf 100.
Okay, das gilt für Blutspender, aber wie ist es zum Beispiel dann für Immunsupprimierte?
Ja, da ist dieser eine Herztransplantierte, bei dem habe ich das beobachtet. Ich habe jetzt noch eine Lungentransplantierte, bei der ich das beobachtet habe. Und ich habe noch einen hämatologischen. Also wenn man so viel mit so crazy Leuten zu tun hat wie ich, dann findet man im Laufe der Jahre drei. Ich glaube, das ist nicht, was unsere Freunde draußen in der freien Wildbahn erleben.
Okay, aber trotzdem zeigen diese Fälle, dass bei Patienten mit einem Risikoprofil man aufpassen muss. Umgekehrt aber kein Grund zur Panik. Liebe Freunde des Gastrogeplauders, Sie merken, wir beide, Sven Pischke und ich, könnten jetzt nur 3 Stunden weiterreden und wir würden interessante Geschichten zur Hepatitis E ausgraben. Sven, ich werde dich vielleicht nochmal zu einer zweiten Ausgabe einladen, aber ich fasse mal zusammen, was ich heute gelernt habe, außer dass Personen im Pflegebereich am UKE häufiger Vegetarier sind als in der Administration. In der Diagnostik reicht IgM bei immunkompetenten Patienten. Ich brauche eine PCR, in jedem Fall bei Immunsupprimierten und wahrscheinlich auch bei Akuten, weil es mir schon weitere Hinweise gibt. Man muss auf extrahepatische Manifestationen achten, die unterschiedlich sein können. Und da ist, glaube ich, der Hauptfokus in diesem Podcast, dass man da sensibel sein sollte. Die Übertragung im familiären Kontext ist sicherlich nicht dramatisch. Man muss ein bisschen aufpassen, aber kein Grund zur Panik. Und was die Schutzwirkung einer ausgeheilten Infektion angeht, da muss man sagen, auch hier scheint es schon bei den meisten Menschen einen längerfristigen Immunschutz zu geben, was erstmal alles eine gute Nachricht ist. Das ist meine Take-Home-Message. Sven, vielen Dank nach Hamburg und weiter viel Erfolg bei deiner Hepatitis E-Forschung. Was steht als nächstes großes Projekt an?
Das ist eine gute Frage. Weil du fragst, sage ich es auch, weil einige werden es vielleicht lesen oder wissen. Wir haben uns für diesen One Health Call beim BMBF beworben mit der Zoonosen-Plattform. Und wenn das kommt, ist das nächste große Projekt, auf das ich mich richtig freue, der Hamburg Ironman und der Hamburg Triathlon nächstes Jahr. Die Leute laufen, die Leute fahren Fahrrad, die Leute schwimmen in der Alster, Wasserproben aus der Alster und ein Screening der Leute zum Zeitpunkt des Triathlons. Und 3 Monate später ist meine größte Freude.
Und dann wird es kein Triathlon mehr in Hamburg geben, vielleicht.
Nein.
Aber das will ich jetzt nicht sagen. Also, herzliche Grüße, ganz vielen Dank, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Bleiben Sie uns wie immer gewogen, schicken Sie uns Anregungen. Wir sind für Kommentare dankbar und wir wünschen Ihnen weiter eine gute Zeit und danke fürs Zuhören.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.